Händel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 16. April. Ein knappes Stündchen nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millerton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag. Das Spiel endete 1:1 unentschieden nach Toren von Klos, ein verwandelter Foul-Elfmeter in der 5. Minute, und Rio Miyaichi zum Ausgleich und Endstand 1:1 in der 48. Minute nach Vorarbeit von Knoll. Ich spreche heute wieder mit Carsten. Hallo Carsten.
Hallo Tobi, moin moin.
Ja, schön, dass du es wieder schaffst. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist.
Sehr gerne.
Erzähl doch mal, wie hast du den Sonntag, an dem das Spiel war, ja so gestartet? Wie bist du zum Stadion hin?
War sehr, sehr entspannt. Dadurch, dass ich hier gesessen habe, musste ich nicht eine Stunde vorher schon im Stadion sein wie sonst. Das heißt, ich habe mich mit einer Freundin auf den Weg gemacht. Wir waren dann so, ich glaube, so eine Dreiviertelstunde vorher im Stadion. Die Haupttribüne lässt sich auf jeden Fall schneller betreten als die Süd. Und dann mein Platz eingenommen, Reihe 5, also relativ weit vorne. Also ich glaube so eine Reihe vor den Rollifahrern, Höhe 16er zur Südkurve. Also war ein schöner Platz auf jeden Fall. Da war's. Und das Ganze drumherum war sehr, sehr entspannt. Also wir haben jetzt, dadurch, dass ich Haupttribüne gesessen habe, nichts mitbekommen von den Gästefans, zumindest nicht viel. Ich habe halt gesehen, dass zumindest auch bei uns im Bereich einige Bielefelder auch waren. Man hat dann auf der HT Richtung Nord auch einige gesehen. So, das war eigentlich ganz gut.
Ja, ich habe es noch probiert, einen Bielefelder-Fan dazu zu schalten, der im Gästeblock war. Habe aber keinen gefunden. Also alle, die ich noch gefunden hatte, waren auch im Heimbereich vom FC St. Pauli. Okay. Scheinen da doch dann einige gewesen zu sein.
Ja, definitiv. Also wie ich das gehört habe, ja.
Klar, ich meine, Bielefeld ist nicht weit weg. Das ist klar, dass dann der Gästeblock voll ist und auch die anderen Plätze dann teilweise mit Bielefeldern belegt sind. Ausnahmsweise haben wir keine Gästefans um mich herum gesessen. Das habe ich schon relativ häufig gehabt, dass da bei mir oben. Ich sitze ja auf der Gegengerade, ganz rechts oben sozusagen. Und da sind häufiger mal Karten im freien Verkauf offenbar. Und da sitzen dann ja öfter mal auch Gästefans. Die meisten können sich da aber ganz gut benehmen. Ja. Nee, diesmal nicht. Also diesmal nicht gut benommen, sondern keine da gewesen.
Ja, bei Bielefeld ist das vielleicht auch immer noch so ein bisschen kribbelig zu sehen, aber nein, das war auf der Haupttribüne auch ganz entspannt. Also mit den Leuten, mit denen ich da gesessen habe, zumindest diverse Leute kennen mich auch und wissen auch aufgrund meiner zwei Vereine und meines Hauptvereins mit Bielefeld Bescheid. So, also ein Bekannter hat auch gesagt, irgendwie, es wäre eine Frechheit, ich dürfte eigentlich nicht mehr sitzen, weil im Normalfall immer, wenn ich bei denen gesessen habe, Bielefeld gewonnen. Aber das war ja diesmal nicht der Fall.
Das war nicht
der Fall. Ersten Halbzeit schon ganz stark so aussah.
Ja, unsere Anfahrt war wie immer, wir parken immer auf der Südseite vom Alpen-Elbtunnel. Wir wohnen ja südlich der Elbe.
Ah, okay.
Und latschen dann da einmal durch. Das ist so ganz witzig, weil das ja so ein Touri-Ding ist eigentlich, ne? Also der alte Elbtunnel von den Landungsbrücken rüber da zur Blum und Voss. Das ist, ja, also für viele Touristen ist es ein Highlight, da irgendwie durchzulatschen von der anderen Seite einmal zu gucken. Ist auch ein wirklich schöner Ausblick, aber für mich ist das
auf jeden Fall.
Für mich ist das mein Arbeitsweg. Also ich gehe da halt fast täglich durch. Okay. Und wenn wir zum Stadion fahren, dann parken wir eben auch da und latschen da eben einmal durch, weil da ist man ja auch gleich beim Stadion. Das ist halt wirklich sehr, sehr schnell. Und das machen auch viele. Also da stehen wir gar nicht alleine. Interessanterweise ist da auch der Parkplatz von Blum und Voss dann meistens geöffnet. Also da ist dann so ein großer Parkplatz und da gehen dann auch immer die Schranken hoch irgendwie, wenn am Sonntag ein Spiel ist. Und haben uns diesmal auch einmal darauf getraut. Sind auch wieder nach dem Spiel heruntergekommen. Gut, genau, wir waren recht früh da, weil, wie gesagt, zwei von meinen Frauen, also meine größere Tochter und meine Frau, sind auf der Nord dann im Stehplatzbereich und die wollten halt auch mal ein bisschen weiter oben stehen und nicht ganz vorne am Zaun. Deswegen waren wir früh da, sind gut in die Gegend gerade reingekommen. Also da war gar keine lange Schlange, was sehr hilfreich war, weil ja immer noch der Dom da steht, der Frühlingsdom. Und das nimmt schon ganz schön viel Platz weg. Vor dem Spiel waren wir auch noch auf dem Südkurvenvorplatz und da war ein Stand von den Handballern. Der FC St. Pauli hat auch eine Handballabteilung. Die haben sich jetzt gerade ausgegründet, haben einen eigenen Verein gegründet.
Oh, okay.
Und haben eine Kooperation mit einem Verein oder Verband, ich weiß jetzt gar nicht, in Ruanda. Und das ist total spannend. Also die machen da echt coole Sachen, tollen Austausch. Irgendwie waren das alle da und haben da ein Freundschaftsspiel gemacht. Und alles Mögliche. Und haben gerade den Ausverkauf von ihrem aktuellen Trikot. Und das ist richtig cool. Und ich habe mich sehr geärgert, dass es nicht mehr in L da war. War ausverkauft in L, aber in S war es noch da und hat meine Tochter eins gekriegt. Das ist echt cool. Also wirklich ganz schickes Design.
Ja, das ist, Handball ist ganz interessant. Wir haben bei uns in der ersten Mannschaft, obwohl ich glaube, mittlerweile spielt er nur noch in der zweiten Mannschaft, spielt jemand, der auch aktiv in der Handballabteilung ist bei St. Pauli. Mhm. Also der ist quasi als Doppelzug wert. Der spielt sowohl Tischtennis als auch Handball bei St. Okay. Pauli.
Ja. Ja, ich habe als Jugendlicher mal Handball gespielt, war mir zu brutal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da nicht so.
Das ist Wahnsinn.
Wahnsinn, wie ist es die einstecken? Na gut, aber es soll ja gar nicht um Handball gehen. Ich wollte nur erzählen, dass da auf dem Millerntor, also auf dem Vorplatz vor der Süd, da sind halt immer so ein paar Stände. Wir essen da ganz gerne den Burger bei Vincent Vegan und ja, ein Container vom Museumsverein steht da immer und AFM und keine Ahnung was. Ja, und eben diesmal eben auch Handball. Lohnt sich da mal vorbeizugucken.
Ist vielleicht eine kleine Anekdote zum Thema Handball. Die haben im Pokal gegen Bielefeld gespielt tatsächlich, okay. FC St. Pauli. Und der FC St. Pauli hat sein Heimrecht getauscht mit Bielefeld, weil sie die spielen in der Budapester Straße und die dürfen kein Harz einsetzen.
Okay.
So, weil das halt eine normale Sporthalle ist. Jetzt, und dann haben sie, also ich weiß jetzt nicht, ob es mit Arminia Bielefeld war, das kann ich nicht sagen, aber zumindest mit einem Bielefelder Verein haben sie im Pokal gegeneinander gespielt.
Gut, was ja noch vor dem Spiel passiert ist, leider nach der Aufzeichnung unserer Sendung, ist, dass beim FC St. Pauli, ich glaube am Mittwoch vorher, wurde der Trainer gefeuert, beurlaubt. Markus Kaczynski sowie Sportchef Uwe Stöver wurden vorzeitig in Urlaub geschickt und wurden auch gleich ersetzt. Am Donnerstag, also am Mittwoch wurde schon angekündigt, aber am Donnerstag wurde er vorgestellt. Jos Luhukay, auch kein Unbekannter.
Toll.
Interessanterweise weiß noch keiner, wie lange sein Vertrag geht. Also das,
doch. Ja? Sie haben es gesagt, bis 2021.
Ach du Elend, das hatte ich noch nicht. Ich habe das versucht rauszufinden.
Ich meine,
wo hast du diese Informationen her?
Ich glaube, der Verein hat das getwittert sogar.
Das ist an mir vorbeigegangen. Abgefahren.
Nicht. Ja, 2,5 Jahre ist schon Brett.
Ja, also... Naja, gut, also zuerst war ich so, was, Jos Luhukay, wer ist das? Also ich weiß natürlich, wer das ist, aber warum denn so einer? Dann hat in meiner Twitter-Timeline jemand einen Artikel gefunden, so ein Porträt über Jos Luhukay, wo dann eben auch klar wurde, okay, er hat schon mit Andreas Rettig zusammengearbeitet, wurde dann ja auch am nächsten Tag in der Pressekonferenz alles vorgestellt. Und er hat halt vor allem auch sehr lange mit Markus Gellhaus, unserem Co-Trainer, zusammengearbeitet, der eben auch noch da ist. Also Markus Gellhaus kennt kaum einen anderen Cheftrainer als Jos Luhukay.
Ich glaube, die haben in Augsburg zusammengespielt.
In Augsburg und bei Hertha BSC Berlin auch. Mhm. Und ich glaube, noch eine Station, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, Gladbach, weiß ich jetzt nicht, ob Markus Gellhaus da auch schon war. Ja, also eine lange Bekanntschaft auf der Seite und na gut, von der Hertha kennt Jos Luhukay dann immerhin noch Alagui und Knoll, also zwei von den Spielern. Deswegen so ganz unsinnig ist es irgendwie nicht, da ist schon viel Bekanntes, da weiß man, worauf man sich einlässt, es ist zumindest kein großes Experiment. Ich hatte jetzt gehofft, dass sie den Vertrag nur bis Saisonende und dann mal gucken, wie es denn läuft. Aber okay. Ja, hatte ich noch nicht gesehen.
Ja, das hätte Luhukay wahrscheinlich auch nicht gemacht, denke ich mal.
Naja, der war arbeitslos, der war ja gefeuert worden da in Sheffield. Mhm. Und warum nicht? Also, warum hätte
man
es ablehnen sollen?
Man hat auch gelesen, wenn ich es denn richtig gelesen habe, dass das wohl so der schlimmste Trainer war, den Sheffield je gehabt hat.
Mhm. Genau, das hatte ich auch gelesen. Andererseits ist er schon irgendwie mit drei verschiedenen Mannschaften aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Ja. Deswegen war ich dann am Sonntag doch ganz gut gespannt, was denn die Mannschaft auf die Straße bringt. Und hatte relativ gute Laune, ehrlich gesagt. Das habe ich ja meistens, wenn ich im Stadion bin, aber ich war doch irgendwie ganz guter Dinge und hoffnungsfroh. Sollen wir mal in das Spiel einsteigen oder hast du noch was vor dem Spiel?
Nein, eigentlich gut. Nicht.
Also, geht los. Und schon in der vierten Minute kommt irgendwie ein langer Ball. Park verschätzt sich, Achso, stimmt. Erstmal die Aufstellung vielleicht noch, ne? Das war ja auch ganz interessant, wen wir denn überhaupt aufstellen mussten, nachdem es dann doch, ja, die ein oder andere Verletzung gab, ja, bei uns.
Definitiv,
ja. Bei uns haben in der Verteidigung gespielt Carstens und Hochmar in der Innenverteidigung. Also beide Stamm-Innenverteidiger sind jetzt gerade verletzt mit Zierreis und Avivor. Dann hat auf rechts hat Park gespielt und in der Linksverteidigung Duziak. Genau, so dann hat er Flum im Mittelfeld gebracht mit Buchtmann. Und im Defensiven und im Offensiven dann Mölledali, Miyaichi, Alagui und eben Meier. Da vielleicht höchstens die Überraschung, dass Miyaichi in der Startelf stand. Wobei stand auch schon öfter, ne? Stimmt gar nicht.
Ja, gut. Ja, viel so. Toll.
Genau. So, fand ich aber, also ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Duziak, auch wenn er jetzt irgendwie zu den Rauten wechselt. Ich finde, das ist ein super Kicker. Der spielt echt fantastisch. Also der hat ordentlich was drauf. Leider hat es in diesem Spiel nicht gezeigt, um das mal vorwegzunehmen. Aber also Katastrophenspiel von dem. Noch schlimmer war am Anfang Park. Dem sind echt mehrere Schnitze unterlaufen. Und der erste war halt auch gleich der folgenschwerste. Verschätzt sich, springt unter dem Ball durch. Dann ist Vogelsammer an ihm vorbei. Und Park räumt ihm quasi mit einem Tritt in den Bauch, räumt er ihn ab. Also ganz klares Foul. Leider.
Aber kein Elfmeter.
Genau,
es leider war ganz, kein Elfmeter. Es war ganz klar vorm, also war, nein, ganz klar nicht, aber es war zumindest was vorm 16er, ja.
Im Spiel war es schwer zu erkennen, weil Vogelsammer springt ab, wird dann getroffen. Und das ist beides noch außerhalb des Elvers und dann landet er aber, also der nächste Fuß landet halt schon im 16er, nicht Elver, im 16er, im Strafraum. So, ich war der Meinung, oh, ich glaube, das war davor und der Typ hinter mir sagte, nee, ganz klar drin. So, also es war echt nicht so leicht zu sehen. Erst in der Zeitlupe kann man es halt ziemlich deutlich erkennen, dass es eine Fehlentscheidung war. Passiert, nächste Saison nicht mehr. Weil wir den Videobeweis bekommen.
Ehrlich ja, gesagt, ja, stimmt, genau.
Ich freue mich trotzdem nicht drauf auf den Videobeweis. Weil genau solche Situationen, ach, das, ja, irgendwie, da geht halt ganz viel von der Dynamik im Stadion verloren. Ne? Auch wenn es zu Ungerechtigkeiten kommt, wie in diesem Fall, das gehört irgendwie dazu, finde ich. Das, davon lebt auch ganz viel von der Dynamik und von der Emotion im Stadion. Ne? Also, das war ja dann schon, ab der fünften Minute war allen klar, der Schiri ist schlecht drauf.
Und er war wirklich schlecht
drauf. Und er wurde noch schlechter.
Ja.
Und ab da, also Klos hat dann in der fünften halt den nicht fälligen Elfmeter verwandelt. Hat er auch souverän gemacht.
Ja, man muss vor allen Dingen irgendwie das achte Tor im neunten Spiel jetzt.
Ja.
Man könnte fast meinen, er hat einen Lauf.
Ja, auf jeden Fall hat er einen Lauf. Ne? Gerade Vertrag verlängert. Tolle Sache. Also da kann Arminia echt sich glücklich schätzen, so einen Spieler zu haben. Genau, aber ab da war dann eben auch Zeitspiel auf Seitenlinie, ne? Also ab da ging auf einmal alles sehr, sehr langsam. Also
ja, außer das Spiel nach vorne.
Wenn also, sie Konter gemacht haben, waren die schnell. Ne? Gehen wir mal weiter, 10. Minute, sind sie dann wieder vorne. Da kommt dann diese langgeschlagene Ecke auf, den spricht man auch Klos aus, oder? Den Herrn Klaus, diesen Franzosen. C-A-U-S-S.
Ich meine, den spricht man wirklich Klaus aus.
Tatsächlich?
Also ich kenne ihn als Klaus, ja.
Der Kommentator auf FC St. Pauli TV hat auch Klos gesagt, aber das ist
okay.
Ich meine den Franzosen. Und der, das war krass, oder? Also Volley-Schuss aus der Entfernung.
Ich sag mal so, wenn sie ein bisschen Videostudium gemacht hätten vorher, dann das war eine einstudierte Variante, die fast in jedem Spiel vorkommt. So.
Okay, wahnsinnig drauf gepasst. Also aber Himmelmann,
ja, mein Deckel war jetzt nichts Neues.
Glück gehabt.
Der ging halt so auch schon mal rein. Ich weiß, dass das DFB-Pokalspiel gegen Sandhausen damals als das Halbfinale gespielt, bis ins Halbfinale gekommen sind, da hat Klos genauso ein Ding nach Ecke von Dick reingemacht.
Okay. Ja, aber vorher, also vor der Ecke, ne, dann Eckball gepfiffen, so. Und was passiert dann? Zwei Spieler machen sich in vehementer Langsamkeit.
Ja.
Also ja, Jabo stiefelt halt wirklich so wie, ich muss zur Schule, ich will aber nicht. Und wer hat die Ecke dann geschlagen? Der kam dann irgendwie ein bisschen später da an. Und das war wirklich so, meine Güte, so.
Ja, das war schon, das
In
war
der
total was Interessantes.
Zeit schon Zeitspiel machen, das war echt ätzend. Also richtig, Armin hat das Spiel dann ab da kaputt gemacht. Und ja, klar, den einen oder anderen schnellen Konter noch gesetzt. Und eigentlich hätten da auch noch Tore fallen können oder müssen.
Also ich glaube, so zwei wären schon okay gewesen.
Ja, gut.
Ich fand's halt nur ziemlich erschreckend, dass St. Pauli, das war, weil ich habe es ja gesehen, ich habe halt genau gesehen, weil ich auf der Höhe war, wie St. Pauli, wie Bielefeld St. Pauli in die Hälfte gezogen hat von Bielefeld und dadurch immer das Loch war im Mittelfeld, wo dann immer, also die Außen nach vorne oder halt der Ball auf Jabo gegangen ist und sie haben immer das ohne Gegenwehr das Mittelfeld überbrücken können.
Ja.
Das war schon krass und St. Pauli hat einfach gar nicht drauf reagiert, die komplette erste Halbzeit.
Das ist richtig. Die waren sehr darauf fokussiert, stark anzulaufen. Und das haben sie ganz anders gemacht als in den Spielen zuvor. Also da war anscheinend klare Vorgabe von Jos Luhukay, auch auf den Torwart immer anlaufen. Also das sah ganz anders aus als in den Spielen zuvor. Deutlich aggressiver, teilweise auch erfolgreich. Leider in der ersten Halbzeit haben sie halt nichts anderes gemacht als das. Ne? Also in die Konter sind sie, wie du sagst, irgendwie kontinuierlich reingelaufen. Und wenn sie dann mal den Ball hatten, hat das Aufbauspiel halt überhaupt nicht funktioniert. Also die ganzen Steckpässe, die sie probiert haben, sind halt alle zu steil gewesen, zu ambitioniert und dann, ja, das ging halt gar nicht. Ich habe noch ein schönes Beispiel für Zeitspiel, wo dann auch sowohl meine Wut auf Arminia, beziehungsweise mein Ungemach gegenüber dem Schiedsrichter stärker geworden ist. 19. Minute, Foul Pretel an Buchtmann. Na, also da war dann ein schnelles Umschaltspiel für St. Pauli. Und Pretel räumt Buchtmann halt ab. Ganz klar, Freistoß, gibt auch einen Pfiff. So, und Flum wollte halt schnell ausführen, aber Pretel stellt sich halt einfach in den Weg. Stellt sich von Ball. Flum schubst ihn ja, von dem Ball weg. Ne? Mach hier Platz, wir wollen los. Was macht der Schiri? Pfeift Flum zurück. So, pfeift halt ab und sagt,
Ja,
nee,
das
ist hier nichts mit schnell
ich kann
ausführen.
mich ja ich kann mich an die Szene
Oh
erinnern,
Mann, ey, das war echt so, ja. Ja, er hat ihn geschubst, darf er nicht machen, ist schon richtig, aber.
ja, der Schiri hatte keinen guten Tag. Ja,
Nee,
ich meine,
stimmt, Mann.
das Davorstellen vorm Ball, ich glaube, das ist mittlerweile schon fast Usus, dass die Spieler das machen, um
Naja, die wollen
das
halt
schnelle Ausführen,
Zeit
genau, schnelle
rausholen, ja.
Ausführen zu verhindern, dass man sich wieder dann ordentlich positionieren kann in der Abwehr.
St. Pauli hat ja auch schon Tore gemacht nach so einem schnell ausgeführten Freistoß. Ne? Also, gegen wen war das? Gegen. Weiß es schon gar nicht mehr. Das war vor dem Derby.
Ja,
Ja.
was war ja auch das erste Tor seit dem Derby, oder?
Richtig. Genau. Nee, nicht, also das erste Heimtor seit dem Derby. Also seit vor dem Derby.
Ah.
Wir haben ja in Kiel haben wir ein Tor gemacht.
Stimmt. Stimmt, genau das 1-0. Auch, was heißt auch ein Elfmeter, ja.
Gut, was hatten wir noch in der ersten Halbzeit? Da war einiges los. Interessanterweise, ich fand die alles andere als langweilig. Ich fand sie nur ganz schrecklich, weil St. Pauli halt schlecht gespielt hat und man immer Angst haben musste, dass Bielefeld noch einen draufsetzt. Und ja, was haben wir hier? Was habe ich hier noch stehen? 25. Angriff über links, Mitte, in der Mitte stand dann Vogelsammer und Himmelmann klärt. Das war nochmal super Chance für euch.
Ja.
Und kurz danach, 27. hat Buchtmann seinen ersten Torschuss. Aber direkt in die Arme von Ortega. Also irgendwie so aus 20 Metern.
Ja, das war auch quasi ein Rückpass.
Ja, nicht wirklich Rückpass, aber es war halt platziert auf den Torwart. Da musste sich kein Stück bewegen und ja, gut.
Ja, es ist interessant. Also ich habe jetzt bisher leider Gottes nur die Zusammenfassung auf DAZN gesehen, die geht nur 1,5 Minuten, aber die haben als Statistik rausgehauen, dass Bielefeld in der ersten Halbzeit 21 Torraumaktionen hatte und St. Pauli genau 0. So, und das spricht ja auch dafür, dass Buchtmann, der Schuss, das war ja das Einzige und der war außerhalb des 16ers. Das ist Wahnsinn. Also die erste Halbzeit war schon sehr einseitig, genauso wie die zweite letztlich auch.
Ja, das stimmt. So, wir sind noch in der ersten. 31. Minute wieder spannend. Klos auf Klos. Rechte Seite, der läuft in den Stra also der Fabian Klos läuft in den Strafraum und chippt in die Mitte auf Weihrauch. Das war auch Holland höchster Not sozusagen und Buchti klärt irgendwie per Kopf zur Ecke. Das war ja quasi auf meiner Seite und ich dachte, geil, den macht Buchti voll rein. sah aus wie Eigentor Galore, aber war zum Glück dann halt zur Ecke geklärt. Und wieder
zu seiner Saison passen, ja.
Wieder 3 Minuten irgendwie für Bielefeld, um eine Ecke auszuführen. Gut. Nächste Großchance wieder für die Arminia natürlich. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Fabian Klos allein gegen Duziak. Und ne, ich sagte es schon, Duziak richtig, richtig schlecht. Weiß irgendwie gerade nicht, wo der Ball ist, verschätzt sich irgendwie. Gab vielleicht auch ein Abspracheproblem mit Himmelmann. Und auf einmal steht Klos halt allein vor Himmelmann, aber der hält. Das war, ja, also das war das sichere 3:0 eigentlich.
Ja, das ist so, wenn man es jetzt nochmal so Revue kapitulieren lässt, war es eigentlich von Bielefeld wirklich eine sehr, sehr starke erste Halbzeit, aber sie machen halt einfach nur den Elfmeter rein.
Wahnsinn. Ich glaube, die waren so ein bisschen perplex. Also wir haben ja vorher gesagt, die können frei aufspielen, ne? Und dann führen sie in der 5. Minute durch einen Elfmeter und wundern sich dann, glaube ich, quasi, dass St. Pauli so schlecht spielt und machen halt nichts draus. Also klar war Bielefeld komplett überlegen in der ersten Halbzeit, aber eben auch nicht gut, weil wenn sie gut gewesen wären, dann hätten sie 3:0 geführt.
Definitiv, ja.
So, das heißt, das haben sie sich ins eigene Buch zu schreiben, sozusagen.
Ja.
Katastrophal. So, nochmal 45 Minuten, nochmal Ballverlust, Duziak, Konter. Und das wurde dann aber gestoppt von, da wurde Vogelsammer gestoppt von Carstens mit gestreckten Beinen, gelbe Karte, wohl zu Recht.
Ja, das war bisschen unglücklich. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm, das Foul, aber kam halt einfach ein bisschen zu spät so.
Also, ja. Genau, kam zu spät, war mit gestreckten Beinen, kann man gelb geben.
Ja.
So, das war das, was ich mir zur ersten Halbzeit notiert hatte. Hast du noch Sachen, die du anmerken möchtest?
Ich war halt extrem positiv überrascht, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass St. Pauli, ja, neuer Trainer, man weiß nicht immer, bringt es was, bringt es nichts. Es gibt, ich überlege gerade, wie der Block heißt, ich glaube Halbfeldflanke, das ist ein Schalker, der das macht, sehr taktisch, der hat eine schöne Abhandlung. Jetzt kurz bevor die Trainer in Schalke entlassen wurden, hatte er eine Abhandlung über die Wirksamkeit der Trainerentlassung geschrieben, dass sie halt nichts bringt einfach. So, und aber trotzdem denkt man natürlich, und ich glaube, das war bei allen St. Pauli-Fans so, dass sie hoffen, so jetzt alles klar, jetzt geht's nach vorne, jetzt gehen sie halt voll drauf und es ist halt einfach nicht passiert. Und das war schon sehr, sehr erschreckend. Also so um mich rum waren wirklich nur entsetzte Gesichter zu sehen nach der ersten Halbzeit. So, und Bielefeld, ja, das Zeitspiel kann man anmarkern, aber sie haben eigentlich St. Pauli gut aus dem Spiel genommen und haben wirklich eine gute Taktik gehabt, muss man sagen.
Ja, Zeit schinden und schnelle Konter setzen.
Ja.
Tolle Taktik, ja, muss man mögen, ne? Also es war so sehr.
Nein, das Schinden ist natürlich nicht toll. Das ist genauso wie irgendwie Schwalben spielen oder ständig am Boden rumwälzen, das ist ätzend.
Ja, ja.
Also ich habe damals auch gehofft, als der Meier kommt, hoffentlich lässt er nicht so trainieren wie in Düsseldorf. Das war ja so ganz, ganz furchtbar. Ich habe nicht das Gefühl gehabt. So, und ich fand es jetzt auch nicht, also ich fand es halt ein, zwei Mal wirklich schon, da hat man es gesehen, aber ob ich es jetzt so extrem fand, weiß ich nicht. Also auch mit den Leuten, mit denen ich mich danach drüber unterhalten habe, das war eigentlich nicht das Thema.
Das Zeitspiel?
Ja, dass das wirklich so massiv war.
Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit habe ich es irgendwie spätestens ab der 10. Minute, also ab der ersten Ecke da, war das die erste? Ich weiß gar nicht. Ihr hattet ja mehrere Ecken in der ersten Halbzeit, aber in der 10. gab es eine.
Ja, das war schon komisch.
Und das war irgendwie so, ja Leute, und von da an war es halt so offensichtlich irgendwie. Und der Schiri gibt dann 1 Minute Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, das war echt.
Das war wirklich sehr komisch auch, ja. Aber
wie wir
schon bemerkt haben, Schiri hatte nicht seinen besten Tag.
Nee, er hat sogar im Kicker hatte die Note 5 bekommen.
Ich weiß es gar nicht, online steht noch gar keine Note. Ich hab's übersehen einfach nur.
Doch, wenn du auf Analyse klickst, dann siehst du da die Note. Ja, wie auch immer. Zumindest meine gute Laune war nach der ersten Halbzeit ziemlich verflogen. Ich habe mich dann mit Freunden getroffen auf der Gegengerade und wir haben ordentlich abgelästert. Und wir hatten vorher gesagt, so, na, neuer Trainer, schlechter kann es ja nicht werden. Aber nach der ersten Halbzeit sah es doch glatt so aus. Naja, wir wurden eines Besseren belehrt. In der zweiten Halbzeit.
Ja. Das war Ja, komisch, wie sich Bielefeld dann so die Butter vom Brot nehmen lässt. Klar, das 1-0 war die erste richtig gute Torschance. Sie ging auch direkt rein. Hartherz hat, glaube ich, den einzigen Fehler im ganzen Spiel gemacht, den man nicht bei ich glaube, Miyaichi war es, bei Miyaichi war. Und der köpft ihn dann einfach an den Innenpfosten,
ja,
geht dann rein. So, ja. Und danach war es ein komplett anderes Spiel.
Genau, 48 Minute, Flanke von Knoll, der in der Halbzeit eingewechselt worden ist für Meledali.
Und als Stürmer gespielt hat.
Und offensiver Zehner oder Stürmer, also er hat zumindest vorne Terror gemacht, wo er nur konnte.
Ja, Wahnsinn, so super Spiel, muss man.
Ja. Endlich mal wieder. Und wahrscheinlich hat ihm das ganz gut getan, dass er mal die erste Halbzeit draußen sein musste. Der hat ja sonst immer gespielt von Anfang an. Und ja, der war on fire. Und dieses starke Pressing, also dieses Anlaufen von allen, also Innenverteidiger, Torwart, alle werden angelaufen, egal auf welcher Höhe, das hat halt in der zweiten Halbzeit noch besser funktioniert, fand ich. Sogar Meier konnte laufen.
Ja, gut. So wie wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe, hat er taktisch auch umgestellt. Er hat, glaube ich, vorher, ich weiß nicht, was hat er gespielt, ein 4-4-2 oder ein 4-4-3-3. Und er hat irgendwie auf ein 4-1-4-1 umgestellt. Und und dadurch konnten sie dann wohl doch noch besser pressen. Und das hat auf jeden Fall besser geklappt.
Ich sehe sowas immer nicht. Tut mir leid.
Ich hab's gelesen.
Ah.
Und ich habe es auch mit Nupsis gesehen.
Also der Tim könnte es dir erklären, aber.
Ich glaube, er schreibt für euch, ne?
Tim, ja.
Ja, ich glaube, dann habe ich es da auch gelesen.
Genau. Ja, nee, also ich habe nur gesehen, vorne war Terror ohne Ende und Druck und Knoll hat da richtig gut mitgemischt. 48 Minute Tor, endlich mal wieder Song 2. Hat lang gedauert. Und von da an war es spannend. Und da war auch dann nichts mehr mit Zeitspiel irgendwie. Also da war dann, ja, das Spiel wieder offen sozusagen. Und also mindestens auf Augenhöhe. Ich glaube, also St. Pauli hatte dann deutlich die Oberhand, hat deutlich mehr Chancen gehabt und mehr Druck nach vorne gemacht. Bielefeld immer noch mal mit dem Konterversuch, aber da war dann auch keine Gefahr mehr irgendwie.
Ja, wenig. Also ich kann mich eigentlich nur an eine richtig gute Chance erinnern und die war ganz zum Schluss.
86. Klos aus der Entfernung, ne?
Genau, ja. Und dann natürlich noch von Staude in der 90+4.
Ja, stimmt, in der Nachspielzeit. So,
die muss er machen.
Hm.
Also das war da Klos ja noch, ich weiß gar nicht, ob er jetzt so leicht zurückgepasst hat oder den Ball durchgelassen hat, da stand Staude eigentlich alleine vorm Tor. Den hat er überhaupt nicht getroffen und der ging dann nach sonst wo.
Der ging in Himmel irgendwo, ne? Ja, genau, stimmt. Die beiden Chancen hattet ihr noch, aber ansonsten war es halt eher St. Pauli gespielt haben. Die haben auch keine großartigen Chancen gehabt. Es wurde dann aber auch deutlich intensiver. Also in der 56. gab es Gelb gegen Buchtmann für, naja, ich weiß nicht, ob ich da Gelb gegeben hätte. Es war einfach irgendein Foul. Dann habt ihr zwei Gelbe bekommen in der 60. für Behrens. Klares taktisches Foul an Knoll. Ja, wenn der durch gewesen wäre, also am T-Shirt fest, am Trikot festgehalten und wenn der durch gewesen wäre, da wäre gut Platz gewesen auf der linken Seite.
Mhm.
64. genauso, Weihrauch an Alagui, auch so, also richtig niedergerungen, so wie im Ringkampf irgendwie.
Ja, das war wirklich ganz extrem in der zweiten Halbzeit, dass Bielefeld sehr, sehr oft einfach stumpf mit Spieler umreißen Angriffe unterbunden hat.
Ja, genau. Und das war also ganz klar taktisch, vielleicht sogar auch Vorgabe, macht denen das Spiel kaputt. Die haben gemerkt, St. Pauli spielt auf, St. Pauli wird wacher, gefährlicher. Und dann kann man halt so irgendwie das Spiel kaputt machen.
Ja,
was war noch? Hartherz musste verletzt raus.
Genau, das war glaube ich auch die gelbe Karte von Buchtmann. Ich überlege gerade, ob das war.
Nee, das war Knoll. Knoll hat irgendwie.
War das Knoll?
Ja.
Also ich habe nach dem Spiel, sind die Bielefelder Spieler noch an uns vorbeigelaufen und Hartherz hat auch wirklich verbunden und halt auch keine Schuhe an. So. Also
ja.
Ich glaube, weil Hartherz ist, glaube ich, kein Spielertyp, der freiwillig sowas macht. So, was sah schon ziemlich schmerzhaft aus.
Hatte der nicht sogar erst noch versucht, weiterzuspielen? Das ging dann nicht?
Ja, oder?
Ja, genau. 2 Minuten später dann gewechselt.
Ja. Und das war halt dann auch, wurde natürlich gnadenlos ausgepfiffen von der Gegengerade, wo ich dann auch denke, weiß nicht. Also
Ja.
eigentlich lässt man sich nicht freiwillig auswechseln, aber klar, es ist der Gegner.
Nee, der wurde ausgepfiffen, als er wieder rauflief. Und da haben sie halt bei der Auswechslung nicht geschnallt, dass sie aufhören können zu pfeifen. Also das war auch blöd. Ja.
Ja.
Gut, dann noch eine Chance auf unserer Seite, Miyaishi. Nach einer schönen Vorarbeit von Buchtmann, aber auch direkt auf Ortega dann. Also nee, stimmt, da musste er sich lang machen, hat er zur Ecke erklärt.
Ja.
Ja, das wäre nochmal eine gute Chance gewesen.
Ja, Ortega ist ein schönes Eigengewächs. Das ist, der ist wirklich gut.
Auf jeden Fall. Gut, was, ja, und dann war es das auch schon, ne? Also 1:1, 4 Minuten Nachspielzeit waren dann auch irgendwann vorüber. Am Ende mit der Leistung der zweiten Halbzeit hätte man sich natürlich gewünscht, dass dann da noch einer reingeht und wir den Dreier bekommen und irgendwie vorne dranbleiben.
Oh, geht so.
Aber ja, letztendlich faire Punkteteilung wahrscheinlich.
Ja, also war gut. Also Stimmung abseits des Spiels, muss ich sagen. Also Bielefeld hat man gut gehört.
Auf jeden Fall, ja.
War wirklich gut. Auch die Choreo am Anfang, ja, die Farben muss man nicht mögen, aber fand ich, sah eigentlich ganz gut aus. Sie haben nach dem Spiel auch wirklich noch eine ganze Zeit lang die Mannschaft gefeiert, was ich meine, nach einem 1:1 wirklich schlechte zweite Halbzeit. Ich glaube, das passiert auch nicht bei jedem Verein. Das war schon klasse, ja.
Das war ganz lustig, weil also quasi blau und weiß und schwarz auf dem Weg zum Stadion hin habe ich so halblaut so Scherze gemacht, von wegen sind das jetzt HSV-Fans oder Arminia-Fans, man sieht es nicht. Und dann war halt auch alles voller Polizei. Also die hatten ein großes Aufgebot, ziemlich viele Mannschaftswagen und auch alle behelmt und so weiter. Da habe ich zwischendurch noch gedacht, naja, die sind ja auch blau-weiß, vielleicht sind es auch Polizeifans, man weiß es nicht. Und dann die Choreo, war natürlich ganz geil. Ihr hattet diese länglichen Tüten, so lange Tüten,
Genau.
die hatten wir ja beim Derby. Im Hinspiel, im Volkspark hatten wir die auch in braun-weiß oder nur in braun oder weiß. Ich weiß es nicht mehr. Zumindest hatte ich auch so eine lange Tüte. Ich habe mich damals schon ein bisschen geärgert, weil am Ende ist das alles Müll. So viel Plastikmüll, die kann man da gar nicht produzieren irgendwie.
Eigentlich nicht. Nein.
Aber, ach, keine Ahnung. Es sah halt
Sieht
gut
halt
aus.
trotzdem gut aus.
Ja.
Ja, sieht da trotzdem gut aus, ja.
Ich weiß nicht. Ich fände andere Sachen trotzdem schöner. Also wiederverwendbare Sachen finde ich dann mal besser. Ja, nee, laut war, also wie viele Trommler habt ihr da eigentlich? Also
Das
der,
sind zwei gewesen.
ehrlich, es klang wie fünf. Also,
Ja,
richtig
der
laut.
Verein, ja, hat, wie glaube ich schon gesagt, von 3000 Fans gesprochen, die da waren. Also war ja auch ausverkauft. Das war schon ganz gut Alarm, ja.
Und auch dauerhaft. Also wieder von uns, gerade in der ersten Halbzeit, relativ verhaltener Support. Gegengerade war nicht besonders laut. Ich glaube, am Anfang hat man wieder auf das Osames gewartet und es kam wieder nicht. Genau wie im Spiel gegen Duisburg. Ich befürchte, das ist vorbei. Also es würde mich wundern, wenn das jetzt nochmal wiederkommt in diese Saison. Aber dann ist es eben so. Ich finde es wirklich schade, jetzt wegen beleidigter Südkurve irgendwie so ein Stück von der Kultur rauszuschneiden. Aber so ist es dann halt. Ne? Dann kann man da auch nichts dran drehen. Ich würde mich gerade freuen, wenn es jemand anders anstimmen würde. Also es kann ja auch die Gegend gerade mal Osames anstimmen, warum eigentlich nicht? Da gibt es halt keinen Vorsänger, der das dann irgendwie in die Hand nimmt. Und ich kann es oben rechts auf der Gegend gerade sitzend. Ich glaube nicht, dass ich es anstimmen kann. Traue ich mir nicht zu. Wäre aber toll, wenn das irgendwer dann anders einfach aufgreifen würde. Ja, ansonsten gab es halt die Wechselgesänge zwischen Nord und Gegend gerade bei uns. Und ja klar, auf der Südkurve wurde gesungen, aber es zog sich dann auch nicht mehr so durchs ganze Stadion wie sonst öfter mal.
Na,
Anders.
was ich ganz interessant fand, also ich glaube, es wurde mir, ich habe danach immer andere Leute gefragt. Ich glaube, es gab keinen Scheiß St. Pauli oder nur irgendwie einmal kurz vorher
Ganz am Anfang
oder
gab es
kurz.
ein sehr, sehr lautes Scheiß St. Pauli. Danach habe ich
Okay,
es dann
ja,
aber auch nicht mehr
das
gehört.
kann sein, dass ich da noch nicht im Stadion war. Ich habe nur, ja, klassisches Ostwestfalen-Idioten. Sehr schön, weil die Bielefelder singen halt auch direkt mit. Oh, das ist Usus. Naja, und dann halt auch noch irgendwie noch mal so zweimal oder dreimal irgendwie was mit Scheiß Arminia, auch ganz klassisch.
Habe ich
So,
überhaupt nicht gehört. Also.
Also ja, das war halt auch nicht so laut. Also dadurch, dass ich natürlich direkt an der Süd saß,
Also.
hört man das dann doch.
Ja. Also das Scheiß St. Pauli am Anfang war schon sehr laut.
Okay.
Und ich dachte,
Ja,
okay, wenn das
jetzt.
jetzt so losgeht, dann zieht sich das jetzt auch durch. Und wir haben natürlich dann mitgesungen. Das ist ja auch, das wird dann ja
Genau.
auch ganz selbstironisch immer aufgenommen. Ich mag es nicht. Also ich mache das auch nicht. Also Selbstironie hin oder her, ich weiß nicht, warum man das überhaupt.
Also das Ostwestfalen-Idioten ist so ein ganz großer Klassiker. Ich habe in der Zeit, als ich in Wuppertal gelebt habe, in der Stammkneipe, da war ein Dortmund-Fan, der immer, wenn ich reingekommen bin, hat er das angestimmt und dann haben wir es einfach zusammen gesungen. So, ja, da ist so viel Selbstironie, finde ich, kann man schon haben.
Klar, aber irgendwann geht einem das Scheiß St. Pauli halt auch auf die Nerven, weil es dann eben auch
Das
alle
stimmt natürlich.
Gastvereine bringen. Und egal, zweite Halbzeit war der Support deutlich besser. Und ich meine, das lag natürlich dann auch an dem Tor, an der besseren Stimmung. Aber man merkte so, und das sagte Knoll auch nach dem Spiel im O-Ton und so, man merkte, dass in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft das Publikum mitgenommen. Eigentlich ist es ja am Stadion manchmal auch andersrum, dass das Publikum die Mannschaft mitnimmt, aber im Moment scheint es so zu sein, dass die Mannschaft das Publikum mitnehmen muss und das passiert in der zweiten Halbzeit. Da war Feuer, da war Einsatz, da waren die gelben Karten, auf die wir lange gewartet haben, da war, ne, da war,
Ja.
ja, da war Fight und das dann auch bis zum Ende und das war gut und das merkte man auch auf den Rängen, also die Gegengerade war deutlich lauter in der zweiten Halbzeit, da wurde auch mehr angestimmt und wahrscheinlich auch von der Süd übernommen. Das kriege ich dann manchmal ja gar nicht mit, was in der Süd anfängt und dann zu uns rüberschwappt, weil es eben so weit weg ist. Ja, das fühlte sich gut an. Und nach dem Spiel, muss ich sagen, bin ich dann doch einigermaßen zufrieden rausgegangen. Also nicht überschwänglich glücklich, aber es war so, ach ja, die zweite Halbzeit war echt ansehnlich, hat Spaß gemacht, endlich mal wieder Emotionen, die nicht Frust und Tragödie heißen, sondern Emotionen, die irgendwie Hoffnung und ja, ne, irgendwie nach vorne irgendwie gehen. Und das war sehr, sehr erholsam, wenn nicht sogar heilsam.
Wartet also die zweite Halbzeit, macht Hoffnung auf bessere Zeiten.
Genau, ich habe da auch hinterher mit einigen Leuten noch gesprochen. Die waren auch, also einige waren sogar richtig euphorisch. Das fand ich dann übertrieben. Aber ja, also man muss jetzt nicht mehr so große Angst haben, dass wir noch irgendwie abrutschen auf Platz 11 oder was auch immer rechnerisch möglich ist, sondern wir werden die Saison wahrscheinlich halbwegs unbeschadet überstehen und irgendwo unter den ersten 7 landen. Das ist ja alles recht dicht beieinander da. Da ist noch alles drin, so richtig Hoffnung auf einen Relegationsplatz. Also rein rechnerisch ist übrigens auch noch der zweite Platz drin, aber dafür müssten halt alle für uns spielen und wir müssten alles gewinnen. Da glaubt jetzt, glaube ich, wirklich irgendwann mal niemand mehr dran. Also als
Ja, denke
Luhukay
ich auch.
verpflichtet worden ist, war ja auch klare Ansage von Oke Göttlich, unserem Präsidenten, dass er geholt worden ist, um ja auch aufsteigen zu wollen. Also das hat er so deutlich nicht gesagt, aber ihm fehlte halt so die Ambition bei Kautschinski. Ne? Einfach eher nicht verlieren wollen ist zu wenig, man muss gewinnen wollen.
Definitiv.
Und da stimme ich ihm auch vollkommen zu. Aber jetzt noch den Aufstieg anzuvisieren, ja, mein Gott, also ich finde es besser, wenn sie sich das jetzt vornehmen und nicht schaffen, als wenn sie sich das gar nicht vornehmen.
Ja, mal gucken. Also, es sind ja jetzt noch, ich glaube, 5 Spiele.
Genau. 15 Punkte, ist noch alles drin.
Da ja oben auch nicht so richtig gewonnen wird.
Nö, ja, stimmt.
Also zumindest so von den Top 3
Der
haben
HSV
wir keine Lust.
feiert gerade sehr, dass sie einen Punkt geholt haben in Köln. Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, hat der HSV ja auch irgendwie den Derby-Siegerfluch abbekommen, ne? Also als wir damals den Derby-Sieg
Genau.
hatten in der ersten Liga, haben wir danach kein einziges Spiel mehr gewonnen. Das trifft im Moment auf den HSV auch zu. Also
Auf St. Pauli leider auch, aber
der
den HSV auch,
Derby-Siegerfluch,
ja.
ja. Derby-Siegfluch ist gerade im Volkspark eingezogen. Na, mal sehen. Also,
Allgegenwärtig, ja.
vielleicht gewinnen sie ja doch noch mal was.
Auch
Ist mir
müssen sie
auch
nicht.
egal. Ist mir egal, wirklich. Also, ehrlich gesagt, wenn sie aufsteigen und wir bleiben in der zweiten Liga, dann kommen wir nächste Saison um das Derby rum. Ich habe im Moment keinen Bock auf ein weiteres Derby. Erstmal wieder genug für die nächsten 8 Jahre so mit
Ja,
Derby.
und Letztlich sind wir immer noch Erstliga-Pokalsieger, Erstliga-Derby-Sieger.
Stimmt, aber ich glaube, das Wort nimmt niemand so richtig ernsthaft in den Mund. Ja, genau, so. Wie geht es jetzt für euch weiter? Ihr seid weiterhin entspannt. Bielefeld hat jetzt wie viel? 39 Punkte.
Genau. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt Ostersonntag in Bielefeld auf der Alm bin, dass wir die 40 voll machen gegen Ingolstadt.
Ja.
Dann spielen wir in Duisburg und dann zu Hause gegen Paderborn. Das sind die nächsten drei.
Ja, Paderborn ist natürlich nochmal eine Ansage, aber irgendwo kriegt ihr sicherlich ein, zwei Punkte her. Ingolstadt, Duisburg auf jeden Fall ist da was zu holen. Ihr habt jetzt 12 Punkte Vorsprung auf Rang 16. Und es gibt noch 15 Punkte. Also das ist nur noch rechnerisch möglich, wenn man die anderen Mannschaften ignoriert. Wahrscheinlich, wenn man die anderen Mannschaften nicht ignoriert, dann ist es schon, also wenn man da mal in den Tabellenrechner durchklickert, dann seid ihr wahrscheinlich schon sicher mit den 39 Punkten. Ingolstadt mit 23 Punkten ist sogar 16 Punkte entfernt. Also das geht schon rein rechnerisch gar nicht mehr. Genau. Nach oben ist noch Platz übrigens. Warte mal, 39 plus 15? Nee, aber auch
Also
das.
die nächsten drei Spiele gewinnen. Ich meine, Ingolstadt ist 17. Duisburg ist 18. Dann spielen wir noch gegen Sandhausen. Die sind auch relativ weit unten mit drin. Na, und dann Paderborn noch. Und ich weiß gar nicht, gegen wen jetzt das letzte Spiel ist.
Ja,
Aber.
uns überholen schafft ihr auf jeden Fall. Möglicherweise, wenn wir jetzt nicht langsam den Luhukay-Siegeffekt haben. Aber dann sind da ja auch noch Heidenheim und Kiel und Paderborn und Berlin und der HSV und das wird nichts mehr.
Die gute Ausgangssituation. Ach. Ja.
Aber also entspannter kann man doch gar nicht sein. Also Bielefeld kann jetzt schon für die zweite Liga planen, ist alles sicher und das ist doch super. Ist es das denn auch? Das wollte ich nämlich noch fragen, denn Bielefeld hat ja eine bewegte Historie. Wenn man da mal sich die historischen Platzierungen der letzten 20 Jahre anguckt, auf transfermarkt.de, ist das ziemlich bunt.
Ja.
Ihr habt jetzt die vierte Saison in der zweiten Liga. Davor eine Saison dritte Liga, davor eine Saison zweite Liga. Mit Norbert Meyer waren das die Jahre. Davor aber nochmal zwei Saisons in der dritten Liga.
Genau, das war mit Kramer.
Genau, und dann davor zwei Saisons zweite Liga und davor dann die 5 Saisons erste Liga, wo ihr irgendwie lustiges Van Heesen, Fronzek, sonst wie was Trainer Gedönse hatte. Und davor auch, also ihr seid ja schon so ein bisschen fahrstuhlmäßig unterwegs gewesen, mal von diesen 4 Jahren in der zweiten Liga und den 5 Jahren in der ersten Liga abgesehen. Wollt ihr euch jetzt in der zweiten Liga etablieren? Fühlt euch da wohl? Soll es dabei bleiben? Oder wird schon geplant, irgendwann auch mal wieder Richtung erste Liga zu gucken? Seid ihr darauf angewiesen? Ist das irgendwie wichtig?
Was heißt angewiesen? Also, Sie haben natürlich jetzt das Glück gehabt, Sie hatten bis, ich glaube, Ende letzten Jahres über 22 Millionen Euro Schulden. Das hatte, glaube ich, der Tim Sanden heißt ja, der ehemalige Pressesprecher, auch mal bei euch in einem VDS erzählt, dass ich glaube, Ende 2017 war der Verein quasi weg vom Fenster. So, da wurde ein sogenanntes Bündnis Ostwestfalen gegründet aus wirklich großen Playern mit Dr. Oetker, Gauselmann, Schüko, Goldbeck, Krombacher und noch diversen anderen, die dem Verein Geld zukommen lassen hat, erstmal um die Liquidität zu wahren. Und ja, und die haben jetzt dann auch wirklich nochmal dafür gesorgt, dass ich glaube, jetzt aus den 22 Millionen sind jetzt 2 Millionen Verbindlichkeiten geworden. Allerdings gab es auch die Vorgabe, dass Bielefeld das Stadion verkaufen muss. Das haben sie jetzt auch gemacht, ich glaube Mitte des Jahres. Das ging an auch. Da sind welche dabei von denen, die auch zu dem Bündnis Ostwestfalen gehören. Die
Heißt das
haben
Stadion dann weiterhin Schüko Arena oder wie hieß das? Ja, ne?
leider ja.
Okay. Ich muss immer an
Ja, also
Schuko-Stecker denken. Was
Schüko,
macht Schüko eigentlich? Was macht Schüko
die
eigentlich?
machen Fenster
Ach ja, richtig.
unter anderem.
Und keine
Und
Schuko-Stecker. Schuko-Stecker.
nee, das sind keine Schüko-Stecker. Nein, die sind ziemlich groß im Fensterbereich unterwegs. Und ja, die sind zumindest beim Bündnis Ostwestfalen auch mit dabei und der Name bleibt auch erstmal so. Bielefeld hat natürlich ein Spielrecht, zahlen jetzt Miete und was auch festgeschrieben wurde, dass sie auf jeden Fall das Vorkaufsrecht haben, wenn sie das Stadion zurückhaben wollen.
Okay.
Also für Bielefeld war das ein Glücksfall ohne Ende. Also auch die Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen hat noch, was Darlehen angeht, nochmal zurückgesteckt. Viele fühlen sich dann natürlich sofort an Kaiserslautern erinnert. So, man kennt das ja irgendwie, der Verein wird unterstützt und ja, ist also als Außenstehender fände ich es, glaube ich, auch nicht gut, aber als Fan ist es schon so, dass es natürlich super ist. Also, weil die 22 Millionen, das war dann schon, wenn man denn dann mal wieder absteigt in die dritte Liga, dann drückt das halt ohne Ende. Und ja, klar, also ich glaube schon, dass eigentlich alle wollen, dass man wieder erste Liga spielt. Das sollte eigentlich auch Ziel jeder Mannschaft sein, die in der zweiten Liga spielt, weil ich möchte eigentlich schon lieber samstags 15:30 spielen als 13 Uhr.
Das kann aber nicht der Grund sein. Also man kann ja für fangerechte Anstoßzeiten sein
Ja, natürlich, das auf jeden
und
Fall. Aber
trotzdem, ich meine, in der dritten Liga gibt es auch gute Anstoßzeiten. Also
bessere. 14 Uhr ist auf jeden Fall besser als 13 Uhr, das stimmt, ja.
ja.
Ja, also ich möchte schon, klar, also von mir aus gerne wieder erste Liga spielen. Man hat ja ein bisschen dran geschnuppert, als man ins Halbfinale vom DFB-Pokal gekommen ist, wo man dann wirklich drei Erstligisten aus dem Pokal geschossen hat. Ja, also es ist, was auch gut ist, was wirklich das Bündnis Ostfalen gesagt hat, ist, dass sie keinerlei Einfluss in den sportlichen Bereich nehmen. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Das wird die Zeit zeigen. Mal gucken. Also schön wäre es, denn der bisherige Mäzen, Gary Weber, dem geht es finanziell ja nicht ganz so gut. Ich überlege gerade, ob nicht, ich glaube, Gary Weber hat Insolvenz angemeldet auch. Also, und der hat dann irgendwann gesagt, so, er ja, tut mir leid, irgendwie, ich kann jetzt nicht mehr, weil er hat immer die letzten Versäumnisse aufgefangen. Und das hat halt jetzt dieser Zusammenschluss der 11 Firmen gemacht.
Okay. Eine Sache habe ich noch vergessen zum Spiel übrigens, falls du fertig bist mit Bielefeld. Und
Ja, wir
wolltest.
können noch über das grandiose Fanlied sprechen, wenn du möchtest.
Das können wir auf jeden Fall machen. Ich wollte noch über die Einwechslung sprechen.
Ah, okay.
Machen wir erst die Einwechslung und dann das Fanlied als schönen Abschluss, okay?
Alles klar. Ja.
Eine hatten wir schon, Knoll in der Halbzeitpause für Mölle Dali. Dann kam Langford für Alagui in der 75. Hat mir sehr gut gefallen. Hat zwar auch im Aufbauspiel nach vorne einige Sachen irgendwie zu steil, zu ambitioniert gemacht, aber der gefällt mir sehr gut. Hat toll gespielt. Kann gerne öfter oder früher kommen. Und dann hatten wir in der 87. Minute noch eine Besonderheit, und zwar ist Finn-Ole Becker eingewechselt worden aus der eigenen Jugend für Miyaichi. U19 Nationalspieler sogar. Und der erste St. Pauli-Profispieler, der in diesem Millennium geboren ist.
Ah, okay, alles klar.
Ja, das fand ich irgendwie nochmal ganz bemerkenswert. 8.6.2000 ist er geboren. Wird in diesem Jahr also gerade mal 19. Finde ich super.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man sagt zwar, dass, oder ich habe es zumindest gelesen, dass Jos Luhukay nicht so der ist, der auf junge Spieler setzt, aber vielleicht wird das aber St. Pauli anders.
Er muss ja nicht drauf setzen, aber wenn er denen eine Chance gibt und ja, also ihn in der Situation einzuwechseln, nicht klar, 87., da hat er jetzt nicht gehofft, dass Becker noch irgendwie den Lucky Punch macht oder so. Aber da wechselst du halt, ne, das ist was anderes, ob du 3-0 führst oder ob du 3-0 hinten liegst und dann noch irgendwie irgendwen einwechselst, um Zeit von der Uhr zu nehmen oder was weiß ich. Ne? Also da wäre ja tatsächlich noch was gegangen. Ne? Und Becker hat das gut gemacht. War nochmal Offensivbereicherung, schnell unterwegs, hatte aber natürlich viel zu wenig Zeit, um noch irgendwie was zu zeigen. So, ich fand es einfach ein schönes Signal, da das Vertrauen zu haben, den darauf zu setzen. Er hätte natürlich auch nochmal Schneider auf den Platz schicken können, als weiteren Stürmer. Aber ja, ich fand es eine schöne Geschichte so. Kann so ein bisschen Fanservice gewesen sein, aber warum nicht? Ein Trainer, der irgendwie Fanservice macht, hätte ich nichts gegen. Fans, ich bin so ein bisschen gerade im Game of Thrones-Sprech.
Oh, das nicht spoilern, ich habe noch nichts gesehen.
Nicht, ich spoiler nicht, aber ja, gestern lief ja die neue Staffel an, achte Staffel, und grandios und ich bin natürlich irgendwie gleich draufgestürzt und da überlegt man ja auch immer, ist das jetzt Fanservice oder ist das, gehört das zur Geschichte? Gut, dann war noch ein Lied, genau, was lief da?
Ja, ach, es ist das Arminia-Fanlied von Willi de Villa, kennt kein Mensch. Ich dachte immer am Anfang, dass St. Hans Harz das Ding singt, der Meister von Die weißen Tauben sind müde.
Ja.
Ist es aber leider nicht. Es ist schon ziemlich hart. Es wurde irgendwann, glaube ich, von den 11 Freunden auch mal zu einem der schlimmsten Hymnen im deutschen Fußball gewählt. Und es ist auch sehr ärgerlich, weil Bielefeld zumindest, was Bands angeht, bessere Sachen hätte, wie ZZZ Hacker, die irgendwann von den Ärzten mal so die faulste Band der Welt betituliert wurde, gibt es seit 1980. Haben sehr, sehr schöne Punk-Songs über Arminia gemacht, auch haben sich auch schon diverse Male beworben, aber komischerweise möchte der Verein das nicht. Sehr schade.
Arminia, unser Herz schlägt nur für dich. Ja, das ist wirklich sehr, genau. Sehr schön.
Ja, definitiv.
Es gibt Schlimmeres. Also ich habe immer Albträume, wenn SC Paderborn bei uns gespielt hat.
Ja, ich fand's jetzt gegen Duisburg auch sehr schade, dass der Zebra-Twist nicht gespielt wurde.
Ja. Naja, aber irgendwer im Verein entscheidet es halt immer. Was die aktuelle Hymne ist. Manchmal legen wir auch was Falsches auf. Soll auch schon vorgekommen sein.
Es war ja richtig. So, das ist das, was bei Bielefeld auch gespielt wird.
Jetzt so als Tipp fürs nächste Mal, wenn ihr am Mellentor seid, steckt doch einfach mal dem Stadionsprecher oder irgendwem vorher. Übrigens, das und das Lied wird von den Fans viel, viel besser aufgenommen. Manchmal spielen sie das dann.
Ja, da bin ich mir ja nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Also für mich wäre es auf jeden Fall besser, aber man sieht ja, die Schals gehen hoch, man kann mitsingen.
Ja.
Für den gemeinen Fußballfan scheint das dann doch in Ordnung zu sein.
Dann musst du das so in Kauf nehmen.
Ja, wahrscheinlich.
Gut, dann haben wir es jetzt, oder?
Ich glaube, ja.
Dann wünsche ich dir noch eine schöne Restsaison und herzlichen Dank nochmal für die beiden Episoden. Hat Spaß gemacht.
Danke, dir auch und danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, bis dann. Tschüss.